Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen. Die Befürworter der Personenfreizügigkeit sind noch immer in der Mehrzahl. Das zeigt die SRG-Meinungsumfrage. Der Bundesrat verschiebt die Abstimmung über die Zusatzfinanzierung für die Invalidenversicherung von Mai auf September. 2 Wochen nach dem Mai-Beschluss. Der Bundesrat nimmt Stellung zu den Bonuszahlungen der UBS. Das seien größtenteils vertraglich geschuldete variable Lohnanteile, nicht Erfolgsprämien. Wir rechnen nach. Novartis macht 8 Milliarden Dollar Reingewinn. Rekord. Wir blicken hinter die Kulissen. Obama macht gute Stimmung. In Russland mit gewissem Erfolg. Moskau reagiert positiv. Die arabische Welt weniger. Und eine Art Lawinenwarnung aus Davos. Sie betrifft die Wirtschaft und kommt vom WEF. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst aber Christian Lüscher mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Volksabstimmung zur Weiterführung und Ausdehnung der Personenfreizügigkeit könnte knapp ausgehen. Das zeigt das zweite SRG-Abstimmungsbarometer. Danach sagen 50% der Stimmbevölkerung Ja zur Vorlage, 43% legen ein Nein in die Urnen. Damit haben die Gegner seit dem ersten Abstimmungsbarometer vor knapp 3 Wochen aufgeholt. Die Abstimmung zur Personenfreizügigkeit findet am 8. Februar statt. Die Abstimmung über die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der Invalidenversicherung wird verschoben. Statt im Mai soll das Volk erst Ende September darüber befinden, das hat der Bundesrat entschieden. In der Zwischenzeit soll das Parlament die Möglichkeit haben, auf die Finanzkrise zu reagieren und seine im Sommer verabschiedete Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte rückgängig zu machen. Parteien und Verbände finden es mehrheitlich gut, dass die Abstimmung verschoben wird. Der Bundesrat hat sich mit den umstrittenen Bonuszahlungen bei der UBS befasst. Bei Zahlungen, die letztes Jahr trotz Milliardenunterstützung durch den Bund an die UBS-Mitarbeiter gingen, handle es sich nicht um eigentliche Boni, sondern um variable Lohnanteile. Diese hätten im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Franken betragen und seien vertragliche Verpflichtungen. Die UBS kenne dafür keinen 13. Monatslohn, präzisierte Bundesrat Guschmann. Im Übrigen plädierte er in dieser Sache für etwas mehr Geduld.
Man kann Emotionen zeigen, ich verstehe das, aber als Bundesrat soll man auf Tatsachen sich stützen und ich warte auf die Erklärungen von den verschiedenen Akteuren in diesem Bereich.
Der Bundesrat vertraue darauf, dass die zuständige Finanzmarktaufsicht und die UBS eine passende Lösung finden würden. Geschiedene und getrennte nicht verheiratete Eltern sollen künftig das Sorgerecht für ihre Kinder gemeinsam ausüben. So werde die Gleichstellung von Vätern und Müttern erreicht, argumentiert der Bundesrat. Und wer einen Elternteil daran hindert, sein Besuchsrecht auszuüben, soll bestraft werden. Bei unverheirateten Eltern soll das gemeinsame Sorgerecht die Regel sein, wenn der Vater das Kind anerkannt hat. Die maximale Haftdauer von Ausländerinnen und Ausländern, die illegal in der Schweiz sind, soll gekürzt werden, von heute 24 auf 18 Monate. Der Bundesrat übernimmt die EU-Richtlinie, welche die Rückführung illegal anwesender Ausländer regelt. Das Parlament muss dies noch genehmigen. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat auch im letzten Jahr ein Rekordergebnis verbucht. Der Reingewinn stieg um rund 25% auf mehr als 8 Milliarden Dollar. Novartis-Konzernchef und Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella erhielt im letzten Jahr gut 20,5 Millionen Franken, ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing will in diesem Jahr 10.000 Stellen streichen, von 160.000 insgesamt. Der Konzern schreibe rote Zahlen wegen eines wochenlangen Streiks der Angestellten und Problemen bei neuen Flugzeugtypen, begründet Boeing. Die Deutsche Bahn hat in den Jahren 2002 und 2003 fast 3/4 ihrer Mitarbeiter ausspioniert. Der Konzern gab zu, 173.000 Angestellte auf Hinweise zu Korruption überprüft zu haben. Ein Detektivunternehmen verglich systematisch Namen und Daten von Lieferantenfirmen mit denjenigen der Mitarbeiter, mit dem Ziel, eventuelle Zahlungen aufzudecken. Nun untersucht eine Kommission des Deutschen Bundestages die Vorgänge. Die Ankündigung Russlands, vorläufig keine Raketen in der Ostsee-Enklave Exklave Kaliningrad zu stationieren, wird international begrüßt. Vertreter der NATO, der USA und Tschechiens sprachen von einem positiven Schritt. Erstmals hat eine Vertreterin der philippinischen Regierung die drei entführten IKRK-Mitarbeiter besucht. Die Frau und die beiden Männer, einer von ihnen ist ein 38-jähriger Schweizer, seien in guter Verfassung. Die Regierungsvertreterin habe den Entführern klargemacht, dass kein Lösegeld bezahlt werde. Sie machte aber keine Angaben über die Identität der Entführer oder ihr Versteck auf der Insel Cholo. Die IKRK-Mitarbeiter waren vor 2 Wochen entführt worden. Mit 77 Jahren ist Hans W. Kopp gestorben, der Ehemann von Altbundesrätin Elisabeth Kopp. Der Jurist und gebürtige Luzerner wurde 1989 einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als seine Frau aus dem Bundesrat zurücktreten musste. Sie hatte ihren Ehemann angerufen mit dem Rat, er solle aus dem Verwaltungsrat einer Firma zurücktreten, gegen die ermittelt wurde. Das Personal der französischen Staatsbahn SNCF will ab 20 Uhr bis Freitagmorgen streiken. Das betrifft auch Zugverbindungen von der Schweiz aus. Besonders TGV-Züge ab Genf und Lausanne nach Südfrankreich können ausfallen oder sich verspäten. Ganz ausfallen die Nachtzüge Pau Casals von Zürich nach Barcelona. Normal fahren hingegen die TGVs von Zürich und Bern nach Paris. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 5.418 Punkten plus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.299 Punkten plus 1,5%. Der Euro wird zu einem Franken 51,37 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,36. Das Wetter. Morgen liegt über dem Flachland Hochnebel mit einer Obergrenze bei 1200 bis 1600 Metern, der sich kaum auflöst. Sonst gibt es viel Sonnenschein und nur im Süden und Osten einige vorüberziehende Schleierwolken. Im Norden werden bei mäßiger Brise rund 2 Grad erreicht, im Süden etwa 7 Grad. Am Freitag ist es vor allem im Mittelland noch oft trüb durch Nebel und Hochnebel, sonst scheint die Sonne bei 2 Grad im Norden und 7 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News mit diesen weiteren Themen. Rechenaufgabe. 50% sagen heute Ja, 43% Nein, aber das Nein legt doppelt so schnell zu wie das Ja. Was gilt am 8. Februar? Preisfrage. Der Bundesrat sagt hot, kaum ist er mit Hüst fertig. Die IV-Abstimmung wird verschoben, kaum ist sie angesetzt. Wie begründet man sowas? Fortsetzungsrätsel. Wie viel muss die UBS an Boni zahlen? Wie viel will sie? Wir dividieren das aus. Dann zweimal Stimmungsmache. Obama will ein besseres Verhältnis zu Russland und Russland reagiert ein Stück weit. Und er will bessere Beziehungen mit den Moslems. Wie reagieren die? Fakten schaffen. Die Regierung Sri Lankas will zuerst siegen und dann reden. Funktioniert nicht, sagen ihre Kritiker. Fiasko bereden. Vom WEF 2 Blickweisen auf die Wirtschaftskrise. Die des chinesischen Premiers und die des Mannes, der sie hat kommen sehen. Und Finanzkrise wo denn? Novartis brummt, dass es eine Freude ist. Wir werfen einen Blick ins Biosimilar Lab. Was das ist? Einfach hinhören ins Echo der Zeit. Die Abstimmung am 8. Februar verspricht spannend zu werden. Wir haben es gehört, gemäß dem zweiten SRG-Abstimmungsbarometer würden heute 50% Ja sagen zur Weiterführung und Ausdehnung der Personenfreizügigkeit, 43% Nein. Die Gegner konnten damit seit dem ersten Abstimmungsbarometer vor 3 Wochen stärker zulegen als die Befürworter. Was kann man daraus schließen? Oliver Washington hat nachgefragt.
Die Befürworter dürfen sich zwar im Vorteil wähnen, aber den Champagner kaltstellen können sie deshalb noch nicht. Denn entscheiden über ein Ja oder ein Nein werden am Schluss die noch 7% Unentschlossenen. Und zu diesen sagt Studienleiter Claude Lanchon:
Menschen, die bis zum Schluss unentschieden bleiben, gehen eher ins Nein. Das Nein wird noch aufholen. Ich würde sagen, es gibt eine ganz knappe Angelegenheit.
Befürworterinnen und Gegner überzeugen mit ihren Parolen zwar die eigene Basis bestens. Daneben gibt es aber auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht nach Parteiparolen abstimmen. Genau bei dieser Bevölkerungsgruppe wissen noch nicht alle, wie sie abstimmen werden. Entscheidend wird sein, welche Seite die besseren Argumente hat.
Ja, im Normalfall sind die Wirtschaftsargumente eindeutig wichtiger. Die Schweizer stimmen sehr stark nach wirtschaftlichen Überlegungen ab. Es ist diesmal in einem wirtschaftlich sehr kritischen Umfeld einfach relativiert worden. Und es gibt Einwände. Und das ist diese Kritik, dass man die Erweiterung und die Verlängerung der Personenfreizügigkeit in eine Vorlage getan hat. Und das lässt gerade die etwas zögerlichen Menschen auch eben zögerlich bis zum Schluss bleiben, ob sie der Wirtschaftsargumentation oder der Demokratieargumentation mehr Gewicht geben sollen.
Die Befürworter glaubten, mit der Paketlösung einen strategisch geschickten Zug getan zu haben. So kann das Volk nicht separat abstimmen über die umstrittene Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien. Nun entpuppt sich die Paketlösung aber als Risiko. Das Argument, diese sei undemokratisch, kommt bei vielen Stimmberechtigten gut an. Die Gegner konnten seit der ersten SRG-Umfrage dennoch stärker zulegen als die Befürworter. Im Abstimmungskampf selber hätten die Befürworter noch einen zweiten Fehler gemacht, sagt Claude Lanchon, nämlich zu drohen, dass bei einem Nein alle Abkommen des ersten bilateralen Vertragswerkes aufgekündigt werden müssten.
Es glaubt es keine Mehrheit mehr, das heißt, mit dem kann man die Abstimmung nicht gewinnen. Und das hat auch einen Hintergrund. Am Anfang sehr prominent wurde dieses Argument gebracht. Zwischenzeitlich haben selbst die Bundesrätinnen in mehrfacher Hinsicht diese relativiert. Und das ist auch nicht besonders glücklich in einer Kampagne, dass eine der beiden zentralen Botschaften relativiert werden muss.
Und so könnte die sogenannte Guillotine-Klausel zum Bumerang werden. Allerdings, auch die Gegner hätten mit einem zweifelhaften Argument zu punkten versucht. Das Argument, dass bei einem Ja viele Kriminelle aus Bulgarien und Rumänien in die Schweiz einwandern würden, überzeuge die Bevölkerung nicht. Wer wird nun also gewinnen am 8. Februar? Die statistische Fehlermarge ausgeschlossen und die Erfahrungen anderer europapolitischer Vorlagen eingeschlossen, wird wohl das Ja-Lager gewinnen. Bei früheren Abstimmungen konnten die Befürworter in der Schlussphase durchschnittlich einen Viertel der Unentschlossenen überzeugen. Übertragen auf die Abstimmung vom 8. Februar wäre also ein Ja-Resultat mit 52% Stimmenanteil möglich.
Oliver Washington zur Abstimmung vom 8. Februar. Zur Abstimmung, die danach hätte folgen sollen. Um 1,5 Milliarden pro Jahr wächst der Schuldenberg der IV, trotz Sparmaßnahmen. Mit einer befristeten Mehrwertsteuererhöhung will der Bund die IV sanieren. Im Mai hätte darüber abgestimmt werden sollen. Das entschied der Bundesrat vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Heute verschob er den Urnengang auf den Herbst. Er hofft, dass die Steuererhöhung bis dann politisch besser abgestützt ist. Nathalie Christen.
Der Bundesrat hat heute den Ball für die IV-Sanierung ans Parlament weitergespielt. In diesen Abstimmungskampf müsse man geeint ziehen, sagte Innenminister Pascal Kuschper, und dank der Abstimmungsverschiebung gebe es nun Zeit, die Reihen wieder zu schließen. Zeit also für diejenigen aus SP, CVP und FDP, die Zweifel anmeldeten, ob man ausgerechnet in einer Rezession die Mehrwertsteuer erhöhen solle.
Wir geben ein wenig Zeit. Während der März-Session sollen die Verantwortlichen sich überzeugen, dass diese Lösung ist die beste. Und wenn sie eine äquivalente Lösung, die das gleiche Resultat erreicht, warum nicht? Aber ich sehe nicht so leicht, welche Lösung ist möglich. Wir werden im September wahrscheinlich darüber abstimmen.
Der Ball ist also nun beim Parlament und die Parteien zeigen sich konsterniert, um nicht zu sagen empört.
Wir werden uns zwingend damit befassen, aber die Haltung des Bundesrats ist einfach billig,
sagt SP-Präsident Christian Löwra. Der Bundesrat hätte selbst sagen sollen, welche Alternativen es denn gäbe. Und selbst CVP-Präsident Christoph Darbele, der die Abstimmung ursprünglich gerne verschoben hätte, findet den Rückzieher des Bundesrates nun bedenklich.
Ich finde nicht gut, dass der Bundesrat vor 2 Wochen etwas anders entschieden hat und jetzt plötzlich die Meinung total kehrt. Es ist für mich sehr problematisch, wenn man so politisiert.
Dennoch, darin sind sich CVP, FDP und SP einig, Handeln tue dringend Not. Die hochverschuldete IV brauche dringend Hilfe, denn an ihr hängt auch die AHV, weil die beiden Sozialversicherungen heute eine gemeinsame Kasse haben. Und die AHV wird, so bestätigen es auch heute wieder neue Szenarien, schon bald in Schieflage geraten. So müssten die Bundesratsparteien nun halt zusammensitzen und schauen, was nun zu tun sei, findet die FDP und lädt die anderen Bundesratsparteien darum an einen eckigen Tisch zur Lösungsfindung ein. FDP-Präsident Fulvio Pelli sagt, es werde aber nicht einfach.
Aber was sicher ist, dass die Zweifel, die im Bundesrat entstanden sind, jetzt nicht ganz einfach mit Magie gelöst werden können.
Fragt man die einzelnen Parteien, was denn zu tun sei, findet man am ehesten noch Übereinstimmungen, wenn auch eine knurrende, bei CVP und SP. CVP-Präsident Christoph Darbele hatte ja gefordert, die Mehrwertsteuer zwar für die IV zu erhöhen, aber dies erst später wegen der Rezession spürbar zu machen für die Leute. In der Zwischenzeit solle die Bundeskasse aushelfen. SP-Präsident Löwera dazu:
Für den Fall, wo das Ganze verschoben werden sollte, bin ich klar der Auffassung, dass der Bund die fehlende oder die Verluste abdecken soll.
Nur, woher sollte der Bund das Geld dafür nehmen, fragt sich hingegen FDP-Präsident Belli, will die Tür aber noch nicht ganz zuschlagen. Wer ganz abseits zu stehen scheint, ist die SVP. Sie wollte schon früher keine Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der IV. Die Abstimmungsverschiebung des Bundesrates, so kommentiert SVP-Präsident Toni Brunner, könnte daher sich in ein Eigentor verwandeln.
Und auch wenn es dann Richtung Herbst geht, wird die Arbeitslosigkeit dann zumal höher sein, als sie jetzt ist. Und das sind keine guten Voraussetzungen für Mehrwertsteuererhöhungen.
Die Hoffnung des Bundesrates, bis im Herbst könnten sich die Reihen schließen, könnte sich also wirklich als Eigentor erweisen. Denn im Herbst dürfte nicht nur die Arbeitslosigkeit höher sein, sondern höhere Krankenkassenprämien dürften auch die Lust der Stimmberechtigten auf eine höhere Mehrwertsteuer nicht gerade erhöhen.
IV, kantiges Thema am eckigen Tisch. Nathalie Christen aus dem Bundeshaus. Die wackelnde UBS braucht Milliarden vom Staat und zahlt damit dann Erfolgsprämien ans Personal. So schien es vielen und logisch das beschäftigte Gemüter. Gesicherte Informationen gab es in dieser Angelegenheit nicht. Bis heute, als nach der Sitzung des Bundesrates eine erste konkrete Zahl bekannt wurde. Aus ihr lässt sich weiteres über Umfang und Art des UBS-Bonuspaketes ableiten. Rainer Bohrer.
Trotz massiver Staatshilfe wendet die UBS einen Milliardenbetrag für Boni auf. Der Bundesrat habe über das Problem gesprochen und er verstehe die Emotionen angesichts dieser Nachricht, sagte Sprecher Oswald Zick. Der Bundesrat spreche nicht von Boni, sondern von variablen Lohnkosten.
Er ist darüber informiert worden, dass diese im Fall der UBS um 80% gegenüber dem Vorjahr gesenkt worden sind und dass 1,3 Milliarden der ausbezahlten variablen Lohnanteile vertraglich gebunden sind.
1,3 Milliarden Franken braucht die UBS also, weil sie gegenüber gewissen Mitarbeitenden dazu vertraglich verpflichtet ist. Entsprechende verbindliche Verträge existieren etwa im Falle der brasilianischen Banco Pactual, die die UBS vor Jahren übernommen hat. Die UBS bestätigt die Größenordnung der Reduktion dieser variablen Lohnkosten im Volksmund Boni. Und sie präzisiert, die Bank habe die variablen Lohnkosten um über 80% zurückgefahren. Daraus lässt sich der Umfang des UBS-Bonuspakets errechnen. Die variable Lohnsumme der UBS 2007 betrug knapp 10 Milliarden Franken. Das Paket 2008 ist also nicht 2,5 Milliarden Franken groß, wie in gewissen Medien spekuliert wurde. Die UBS schüttet für das Annus Horribilis 2008, das schreckliche letzte Jahr, weniger als 2 Milliarden Franken an Boni aus. Wenn die UBS laut den Aussagen des Bundesratssprechers seinem Teil ihrer Mitarbeitenden knapp 1,3 Milliarden Franken vertraglich schuldet, so sind also zwischen 500 und 700 Millionen Franken freiwillige Leistungen. Diese fließen in Bereiche der UBS, die gut gearbeitet haben und die dazu beigetragen haben, dass die grösste Schweizer Bank nicht noch tiefer gefallen ist. Doch genau hier, in diesem übervertraglichen, freiwilligen Teil, liegt die Brisanz der UBS-Bonus-Affäre. Ist es legitim, Mitarbeitenden einen Bonus zu zahlen, wenn die Bank als Ganzes massiv vom Staat und damit vom Steuerzahler gestützt werden musste? Bundesrat Pascal Couchepin wollte sich heute zu diesem Punkt nicht festlegen.
Man kann Emotionen zeigen, ich verstehe das, aber als Bundesrat soll man auf Tatsachen sich stützen und ich warte auf die Erklärungen von den verschiedenen Akteuren in diesem Bereich.
Die Erklärungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht und der UBS folgen am 10. Februar. Dann präsentiert die UBS ihren Jahresabschluss 2008 und legt die detaillierten Bonuszahlungen auf den Tisch.
Das klingt nach Kehrtwende. Russland suspendiere die geplante Stationierung von atomar bestückbaren Iskander-Raketen bei Kaliningrad. Das meldete die Agentur Interfax heute. Man sei zu diesem Schritt bereit, weil die neue Regierung unter Barack Obama den Ausbau des Raketenabwehrschirms in Tschechien und Polen bisher nicht forciere, hieß es. Wie gesagt, das klingt nach Entspannung, aber es sei gleichzeitig auch eine Art Test, meint Peter Giesling in Moskau.
Man kann die jüngste Ankündigung aus Moskau ganz einfach so interpretieren. Russland fordert jetzt Barack Obama ganz direkt heraus. Der neue amerikanische Präsident soll nun den Beweis erbringen, ob er auch in der europäischen Sicherheitspolitik zu einer Kehrtwende bereit ist. Eher zögerlich übrigens sind sich die russische Führung und Obama in den letzten Wochen atmosphärisch etwas näher gekommen. In den ersten Stunden nach Obamas Wahl hat Russlands Präsident Medvedev nämlich zuerst mal eisern geschwiegen und seinem neuen Kollegen in Washington erst nach einem gewissen zeitlichen Abstand gratuliert. Vorgestern aber haben Medvedev und Obama ihr gegenseitiges Interesse an einem baldigen bilateralen Treffen bekundet. Im Kreml und im russischen Außenministerium war in den letzten Tagen auch mehrmals zu hören, dass sich mit Obama nicht nur die gegenseitigen Beziehungen verbessern könnten, man hoffe, so hieß es, mit dem neuen Präsidenten im Weißen Haus auch konkrete Streitpunkte bereinigen zu können. Die heutige Ankündigung, man suspendiere die Stationierung der Iskander-Raketen bei Kaliningrad, soll nun Goodwill schaffen und Gesprächsbereitschaft signalisieren. Die Ankündigung aus Moskau scheint zeitlich auch geschickt abgestimmt zu sein mit dem großen Auftritt des russischen Premiers Wladimir Putin am WEF in Davos, wo sich die Russen wegen des Gasstreits oder wegen des Georgienkriegs wohl auch harsche Kritik werden anhören müssen. Deshalb ist es aus Sicht des Kremls gewiss nicht unnütz, jetzt insbesondere gegenüber den USA ein versöhnliches Zeichen zu setzen. Dies umso mehr, als Wladimir Putin in den letzten Tagen das Klima gegenüber Washington ohnehin weiter belastet hat. In einem Fernsehinterview hat er anfangs dieser Woche die Vereinigten Staaten beschuldigt, mit einer Umarmungspolitik gegenüber der Ukraine und einer indirekten Hatz gegenüber Moskau den jüngsten europäischen Gasstreit mit verursacht zu haben. Auch der Entscheid, in Libyen, Jemen und Syrien russische Marinebasen zu errichten, dürfte die USA kaum begeistert haben. Zudem wurde gestern bekannt, dass Moskau auf dem Terrain der abtrünnigen georgischen Teilrepublik Abchasien nur 30 Kilometer vom georgischen Kernland entfernt einen Stützpunkt seiner Schwarzmeerflotte errichten will. Dieser Entscheid dürfte demnächst für heftigsten Streit sorgen. In solchen Zeiten mag es deshalb umso versöhnlicher klingen, wenn es jetzt heißt, Russland verzichte vorderhand auf die Stationierung der SS-26-Raketen bei Kaliningrad, der Kreml in Moskau setze auf bessere Zeiten mit Obama.
Bessere Zeiten mit Obama. Peter Giesling über eine neue russische Haltung gegenüber der neuen amerikanischen Regierung. Einen Stimmungswechsel hat sich Barack Obama auch im arabischen Raum erhofft. Als ersten ausländischen Interviewpartner wählte er den Fernsehsender Al Arabiya. Und dort sagte er gestern einiges, was klar auf Wirkung angelegt war. Wir Amerikaner mögen Fehler gemacht haben, wir sind nicht vollkommen, aber wir sind nicht eure Feinde, zum Beispiel.
My job to the Muslim world is to communicate that the Americans are not your enemy. We sometimes make mistakes. We have not been perfect.
Aber vergangene Fehler seien kein Grund, nicht wieder bessere Beziehungen aufzubauen, wie man sie früher gehabt habe.
There's no reason why we can't restore that.
Es gäbe keinen Grund, weshalb man das nicht wieder herstellen könne. Stefanie Dötzer ist Journalistin in Doha, Katar. Sie arbeitete früher für die ARD, heute sitzt sie im Newsroom von Al Jazeera, welches aus der ganzen und für die ganze arabische Welt sendet. Ich fragte sie, wie Obamas Interview in der arabischen Öffentlichkeit angekommen sei.
Jein. Also angekommen ist auf jeden Fall das, dass Obama im Gegensatz zu Bush, zu seinem Vorgänger, sich sofort um den Nahen Osten kümmern möchte. Und das wird hier sehr, sehr positiv gesehen. Es wird auch wahrgenommen, dass er versucht hat, ein Zeichen zu setzen. Und indem er das erste Interview nicht etwa mit einem US-Sender geführt hat, sondern mit einem arabischen Sender. Und dass er da ein neues Verhältnis zur muslimischen Welt aufbauen möchte. Also wie Obama das hier sagt, ein Verhältnis, das auf gegenseitigem Respekt und auf mehr Zuhören basiert. Allerdings sind die Zweifel hier sehr groß. Es gibt viele Medien, die positiv berichten, aber die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung ist wahrscheinlich sehr viel skeptischer, denn alles, was Obama gerade sagt oder tut, wird immer wahrgenommen mit den Bildern des Gaza-Krieges. der 2 Tage vor Obamas Amtsantritt erst zu Ende gegangen ist.
Sie sagen, es ist ein erheblicher Unterschied, was in den Medien kommt und wie die Bevölkerung denkt. Zuerst noch einmal rasch zu den Medien. Ist das mehr oder weniger gleich, vorsichtig, aber skeptisch, ob jetzt in Syrien, Saudi-Arabien oder Marokko?
Also das sind riesige Unterschiede. Die Medien, die über Obama sehr euphorisch berichten, sind diejenigen, die der ägyptischen oder der saudi-arabischen Regierung nahestehen, also den amerikanischen Verbündeten, den Staaten, die in den USA als moderate arabische Staaten gelten. Und Obama hat dann mit der Auswahl des Senders gestern auch sein Lager gewählt, denn Al-Arabiya gilt den meisten Arabern als ein Sprachrohr der saudischen Regierung.
Wenn Sie sagen, im Volk sei man da wesentlich skeptischer, gilt das ein bisschen in der ganzen arabischen Welt oder sehen Sie da auch Unterschiede? Wenn ich jetzt mal ein Beispiel machen soll, der Ägypter in Kairo, ist der zwangsläufig sehr, sehr skeptisch, wenn er einen amerikanischen Präsidenten reden hört, egal was er sagt?
Also es gibt natürlich viele unterschiedliche Meinungen hier. Das heißt, in jedem Land wird man eine ganz große Bandbreite finden. Aber die große Mehrheit vertraut den USA einfach nicht mehr. Nach 8 Jahren Bush sitzt das Misstrauen da sehr, sehr tief. Die USA wird nicht als neutraler Vermittler wahrgenommen, sondern ganz eindeutig als parteiischer, bedingungslos pro-israelischer Vermittler, wenn man das Wort dann überhaupt verwenden kann. Und Obama sagt ja immer wieder, er steht für Veränderung in fast jeder Hinsicht, aber in einer Hinsicht soll alles gleich bleiben, denn die Unterstützung für die israelische Politik soll unangetastet bleiben. Und das ist für ganz viele Araber der Kern des Problems. Und hier wird dann argumentiert, wenn sich das nicht ändert, dann ändert sich letztendlich wohl gar nichts.
Barack Obama versucht ja, die Stimmung in der arabischen Welt und der muslimischen Welt zu beeinflussen. Das eine ist, dass er darauf hinweist, dass er selber da gelebt hat in der muslimischen Welt, dass er auch einen muslimischen Vornamen hat, Barack Hussein Obama. Das andere ist, er hat einen Nahostvermittler jetzt wieder runtergeschickt, George Mitchell, der libanesische Wurzeln hat. Sind das alles Signale, die letztlich nicht ankommen?
Ja, die kommen schon ein bisschen an. Allerdings ist George Mitchell hier in der Region ja kein neues Gesicht. Manche sagen dann, na gut, er hat Erfahrung. Das ist ja vielleicht nicht schlecht. Die Mehrheit aber sagt, als Mitchell 2001 in den Nahen Osten geschickt wurde, war er erfolglos. Für die Palästinenser und die Israelis hat sich nichts verbessert, ganz im Gegenteil. Und dann wird vermutet, er wird wohl wieder erfolglos sein, denn die Situation ist heute noch eine viel schwierigere.
Zusammengefasst, man hört die Message, aber bleibt skeptisch in der arabischen Welt.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und oft ist es so, dass die schönen Worte in den Obama-Reden hier zynisch aufgefasst werden. Also ich erinnere mich an den einen Satz, der eigentlich sehr nett klingt, aber hier für viel Unmut gesorgt hat. Obama hat gesagt, unsere Herzen sind bei den Palästinensern, die Nahrungsmittel und sauberes Wasser brauchen, die zu lange in Armut gelebt haben. Und hier kam prompt die Reaktion, was ist mit den Eltern, die ihre Kinder verloren haben? Bei 1300 Toten kann man eigentlich nicht die Nahrungsmittel und das saubere Wasser in den Vordergrund stellen, sondern das muss erwähnt werden. Obama hat das nicht erwähnt, er hat da geschwiegen. Und das hat die Hoffnungen hier sehr enttäuscht.
Stefanie Dötzer arbeitet für Al Jazeera in Doha. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Sri Lanka, der große Vormarsch der Regierungsarmee. Was nützt er? WEF zum Ersten, Wenjiabao über die Weltwirtschaft. WEF zum Zweiten, Nouriel Roubini hat die Krise kommen sehen. Und er orakelt weiter. Schließlich der große Triumph. Novartis meldet Rekordgewinn und laboriert an neuen Erfolgsbringern. Seit Wochen liefern sich im Nordosten Sri Lankas Regierungstruppen und die aufständischen Tamil Tigers heftige Gefechte. Beide Seiten melden den Tod von Hunderten von Gegnern. Hilfsorganisationen sprechen von einer humanitären Katastrophe. Die Zivilbevölkerung gerate in die Schusslinie. Die Regierung will die tamilischen Rebellen endgültig besiegen und den Bürgerkrieg so beenden. Einem dauerhaften Frieden dürfte man damit allerdings nicht näher sein. Auslandsredaktor Joe Schelbert.
Sri Lankas Präsident und die singalesisch dominierte Regierung in Colombo haben seit Beginn der militärischen Offensive ihre Haltung offengelegt. Es gibt nur einen Weg zum Frieden. Die aufständischen Tamil Tigers müssen militärisch zerschlagen werden, dann kann man verhandeln. Das sei der falsche Weg, meint dazu Jehan Pereira, der Leiter des National Peace Councils, der wichtigsten Friedensorganisation des Landes. Eine militärische Entscheidung bringe keine Lösung. Die Gründe für den Aufstand würden damit ja nicht beseitigt, meint Pereira. Die Regierung wolle zudem nur eine Lösung auf Grundlage der gegenwärtigen Verfassung. Doch diese sei zentralistisch, bevorzuge die Singalesen, kenne nur den Einheitsstaat und verhindere damit jede politische Autonomie der Tamilen. Zwar hat die Regierung ein Gremium einberufen, das nach politischen Lösungen suchen soll, doch wurden nur singalesische Parteien eingeladen. Die Regierung begründete dies damit, dass die Singalesen zuerst sich einigen sollten, zu welchen Zugeständnissen sie allenfalls bereit wären. Für die Tamilen war dies ein Affront. Der Fraktionsführer der tamilischen Abgeordneten im Parlament Sri Lankas, Rajavarotiam Sampantan, glaubt daher nicht an den guten Willen der Regierung.
I have my grave doubts about the government's sincerity to that commitment.
Er zweifle, dass die Regierung ernsthaft eine politische Lösung suche, die für die Tamilen akzeptierbar sei, sagt Sampantan. Die Regierung sei ideologisch fixiert. Sie wolle die Vorherrschaft der Singalesen erhalten. Ziel sei es, die aufständischen tamilischen Rebellen zu zerschlagen, um keine Lösung mehr anbieten zu müssen und um so die Vormachtstellung der Singalesen über das ganze Land ausdehnen zu können.
And then they will be able to perpetuate Sinhala Buddhist supremacy throughout the whole country.
Falls die Regierung ernsthaft an einer Lösung interessiert sei, müsse sie den Tamilen endlich ein Angebot machen, meint der Führer der Tamil National Alliance.
The government should place on the table a set of proposals.
Die Regierung solle endlich eine Föderalisierung des Landes vorschlagen, wie sie etwa die Schweiz mit der politischen Autonomie der Kantone kenne. Aber dazu sei die Regierung nicht willens und das sei das Problem.
But I do not think this government is capable of doing any such thing. This is the problem.
Tatsächlich vergleicht der singalesische Präsident Sri Lankas Mahinda Rajapakse heute tamilische Autonomiebestrebungen mit Terrorismus. So verbot er Mitte Januar die Tamil Tigers, seine eigentlich wichtigsten möglichen Verhandlungspartner, auch als politische Organisation. Innenpolitisch gibt es für ihn keine Notwendigkeit mehr zur Flexibilität, denn auch die größte Oppositionspartei des Landes, die ebenfalls singalesisch geprägte Vereinigte Nationalpartei, spricht sich unterdessen gegen einen föderalen Staat aus. Jetzt soll der Krieg die Lösung bringen.
Die Zukunft nach der Krise gestalten. Unter diesem Motto steht das Davoser Weltwirtschaftsforum, das der russische Premier Wladimir Putin und der schweizerische Bundespräsident Hans-Rudolf Merz in dieser Minute offiziell eröffnen. Doch schon seit heute Vormittag diskutieren Wirtschaftsführer und Manager im verschneiten Idyll oben über den Zustand der Wirtschaft und die düsteren Aussichten. Ein Höhepunkt heute war ein Podium mit dem chinesischen Premier Wen Jiabao, der ja gestern in Bern war. Rudi Mäder, Sie haben dazugehört. Die chinesische Wirtschaft wächst ja noch, aber weniger stark als in früheren Jahren. Wie sieht die Entwicklung aus chinesischer Sicht aus?
Ja, aus chinesischer Sicht sieht die Entwicklung ziemlich positiv aus. Wen Jiabao hat zwar eingeräumt, dass China durch diese Wirtschaftskrise schwer getroffen wurde. Es gibt eine höhere Arbeitslosigkeit, Überkapazitäten. Er sprach dann von all den Maßnahmen, die die Regierung ergriffen habe, um den Binnenkonsum anzukurbeln. Aber sein Blick in die Zukunft ist optimistisch. Er sagt, die chinesische Wirtschaft werde auch in Zukunft kräftig und beständig wachsen. Sie könne einen Beitrag zur Überwindung der Finanzkrise leisten, zur globalen Harmonie gewissermaßen. Er setzte sich ein Ziel von einem Wachstum von 8% im laufenden Jahr. Das ist natürlich sehr viel. Es war insgesamt eine Botschaft der Hoffnung und des Vertrauens. Viele Skeptiker würden vielleicht sagen, etwas durch die rosa Brille gesehen.
Das würde bedeuten, China will die Lokomotivfunktion weiterspielen, von der man ja immer schon gesprochen hat. Lassen Sie mich gleich bei diesem Thema bleiben. Das Problem, die Probleme, die entstanden sind jetzt, sind ja im Wesentlichen im Westen, vor allem in den USA entstanden. Wie wird das eingeschätzt von Wen Jiabao?
Ja, Wen Jiabao hat den Westen kritisiert, allerdings nicht offensiv, sondern eher verhalten zwischen den Zeilen. Er betonte mehrmals, das chinesische Finanzsystem sei gesund. Er forderte auch mehr Regulierung und staatliche Aufsicht international auf globaler Ebene. Es brauche ein neues Gleichgewicht zwischen neuen Finanzprodukten und Finanzmarktaufsicht. Er gab auch zu verstehen, dass die Chinesen bei dieser Renovation der Finanzordnung mitsprechen und mitbestimmen wollen, dass die Staaten Asien selbst näher zusammenarbeiten oder mehr zusammenarbeiten wollen. Und zum Schluss gab es einen sehr direkten und auch energischen Aufruf zur Zusammenarbeit an die Adresse der USA. Er wurde hier wirklich fast heftig etwas verglichen mit dem Rest seiner Rede und seiner Äußerungen. Man könnte interpretieren, dass er damit auf Äußerungen des US-Finanzministers Timothy Geithner reagiert hat, der ja den Vorwurf erhoben hatte, die Chinesen würden den Wechselkurs ihrer Währung künstlich tief halten. Das wiederum, immer noch spekulativ, könnte eine Drohung für ihn gewesen sein, dass die USA Sanktionen erwägen. Deshalb vielleicht dieser sehr heftige Aufruf am Schluss zur Zusammenarbeit mit der neuen amerikanischen Regierung.
Besten Dank, Rudi Mäder. Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist für Wen Jiabao, aber nicht nur für ihn, das große Thema. Es ist natürlich überhaupt das Thema am WEF. Nur wenige haben in den Vorjahren in Davos die Krise vorausgesehen. Einer hat sie aber tatsächlich vorausgesagt. Er hat vorausgesehen, was die Welt jetzt in Atem hält, nämlich Nouriel Roubini, Professor an der New York University. Auch er ist wieder in Davos oben und schockt die Anwesenden mit düsteren Zukunftsszenarien. Markus Mucklin, schlechte Prognose aus Davos.
Jetzt ist er wieder in Davos, Mr. Doom, Herr Untergang, wie die New York Times Nouriel Roubini in einem Porträt genannt hatte. Und noch düsterer als im letzten und im vorletzten Jahr schildert Nouriel Roubini die Aussichten für die Weltwirtschaft. Jetzt geht es nicht mehr um die Frage, ob die Welt in eine Rezession gerät, sie steckt mittendrin, wie es der New Yorker Professor vorausgesagt hatte. Jetzt drohe eine mehrjährige Stagnation.
Unless we fix the financial system, unless we do the right policy responses, we could end up into a L-shaped kind of stagnation like the one that hit Japan after the bursting of its real
estate. Der Welt könnte widerfahren, was Japan in den 90er Jahren nach dem Platzen der Immobilienblase erlebt habe. Die Weltwirtschaft würde jahrelang stagnieren und das wäre für alle sehr schmerzhaft, so Roubini. Und als ob diese schlechte Botschaft alleine noch nicht schockierend genug wäre, für die Banken komme alles noch viel schlimmer, sagt Mr. Doom. Sie müssten nicht 1.000 Milliarden Dollar Verluste hinnehmen, wie viele noch immer meinen, auch nicht 2.000 Milliarden, wie Roubini im letzten Sommer vermutete. Die Verluste würden noch viel höher ausfallen.
The figures that we've estimated is that for loans and securities that were originated by US financial institutions, the total losses could peak at 3.6 trillion.
Die Bankenverluste dürften sich schließlich auf 3,6 Billionen Dollar belaufen, vermutet Roubini. Diese Verluste verteilten sich je zur Hälfte auf US-Banken und auf Nicht-US-Banken. Bei den Amerikanern lägen die Verluste gar höher als ihr Eigenkapital. Und das bedeutet, dass die US-Banken insgesamt nicht mehr zahlungsfähig seien.
The US banking system is essentially insolvent.
Der New Yorker Professor wird damit seinem Ruf gerecht, die Lage düsterer einzuschätzen als alle anderen. Doch er wehrt sich dagegen, als Berufspessimist abgestempelt zu werden.
More than being pessimistic, I think I was being realistic. You know, I'm not a permanent bear. I'm the first one to call for a recovery when I see one. But the short run is going to be unfortunately extremely painful.
Er sei nicht Pessimist, vielmehr Realist. Er würde als erster einen Aufschwung voraussagen, wenn es dafür Anzeichen gäbe, betont er. Doch die nahe Zukunft werde schmerzhaft sein. Das ließe sich nicht ändern, die Krise könne im besten Fall verkürzt werden, doch dafür müsse der Staat noch direkter eingreifen als bisher. Das Beste sei, die meisten Banken zu verstaatlichen.
If you believe in markets and in private markets, paradoxically the best thing is to nationalize most of the banks, clean them up and then sell them back. Otherwise your risk of doing things are gonna.
Wenn Sie an die Marktwirtschaft glauben, dann ist es paradoxerweise das Beste, die Banken zu verstaatlichen, zu sanieren und dann wieder zu verkaufen. Mit dem gegenwärtigen Flickwerk staatlicher Unterstützungen bestehe das Risiko, zahlungsunfähige Banken zu lange zu erhalten. Das Beispiel Japans der 90er Jahre habe uns gelehrt, dass dies der falsche Weg sei, begründet Nouriel Roubini sein Rezept gegen die Krise. Noch schrecken die meisten vor der Verstaatlichung der Banken zurück. Doch längst nicht mehr alle Davos-Leute. Der Großspekulant George Soros sieht im Moment auch keinen anderen Ausweg mehr. Die Hedgefonds-Vertreter und andere Finanzdienstleister wollen aber nichts davon wissen. Ihr Credo in Davos lautet schlicht und einfach: Der Staat solle die faulen Papiere übernehmen und sich sonst draushalten, wie eh und je.
Markus Mucklin aus Davos. Novartis hat heute einmal mehr ein sehr gutes Jahresresultat hingelegt. Nach wie vor verdient der Basler Pharmakonzern das meiste Geld mit den patentgeschützten Medikamenten. Doch unter dem Novartis-Dach gibt es auch eine Generikasparte, und zwar unter dem alten Namen Sandoz. Dort arbeitet man heute an einer neuen Generation von Billigkopien. Kopien von Biotech-Medikamenten, sogenannte Biosimilars, die sind die große Hoffnung der Generika-Industrie. Biosimilars sind aber viel schwieriger herzustellen als die inzwischen bestens bekannten Generika. Sabine Manz erläutert.
Auf dem Markt sind Biosimilars noch eine Randerscheinung, aber die großen Firmen beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit dem Nachahmen von Biotech-Medikamenten. So auch Sandoz, die Generika-Küche von Novartis. Hannes Theissl, Chef der Abteilung für Biopharmazeutika.
Heute ist es irgendwie sexy und jeder springt auf diesen Zug auf. Für uns ist das eigentlich eine alte Geschichte. Wir entwickeln schon sehr lange dran und wir haben auch bereits gelernt, diese Produkte zu vermarkten. Wir reden nicht nur davon, wir haben es auch schon gemacht.
Sandoz hat 2007 mit dem Hormon Omnitrop weltweit das erste Biosimilar in den USA auf den Markt gebracht. Auch in der EU ist Sandoz prominent vertreten. Das erste Biosimilar in der Schweiz lanciert in diesen Tagen die Generika-Firma Mefa mit Filgrastim, ein Medikament, das bei Chemotherapien eingesetzt wird. Biopharmaka zu kopieren ist nicht einfach. Im Gegensatz zu chemischen Arzneien, die eine simple und stabile Struktur haben, sind Biopharmaka kompliziert. Sie werden aus Eiweißen gewonnen, aus lebendigem Material. Exakte Kopien vom Original sind deshalb nicht möglich.
Ein Biosimilar heißt ja deswegen Biosimilar, weil eine Charge der anderen nie ganz 100% gleichen kann. Das ist auch beim Erstanbieter so. Jede Charge weicht von der anderen in geringem Ausmaß ab und die Herausforderung ist eben, innerhalb dieser schmalen Grenzen zu liegen.
Während für die Zulassung eines Generikums der Nachweis der chemischen Gleichheit reicht, muss bei einem Biosimilar bewiesen werden, dass es die gleiche Wirkung hat und ebenso sicher ist wie das Originalmedikament. Dafür braucht es umfangreiche klinische Studien. Bis zur Zulassung eines Biosimilar rechnet man mit Kosten von 80 bis 100 Millionen Franken, was etwa 20 Mal mehr ist als bei einem Generikum. Die Zukunft der Pharmaindustrie liegt in der Biotechnologie. In ein paar Jahren wird die Hälfte der Medikamente so hergestellt sein. Beispielhaft zu sehen ist dies beim Pharmakonzern Roche. Mabdera, Herceptin, Avastin, die großen Markterfolge von Roche basieren alle auf dieser Technologie und sorgen beim Basler Unternehmen für Milliardenumsätze. In ein paar Jahren laufen die Patente von umsatzträchtigen Biotech-Medikamenten der ersten Generation aus. Sandoz und andere kapitalkräftige Generikafirmen wollen an diesem Milliardenkuchen teilhaben und können darüber hinaus in Anspruch nehmen, Gutes zu tun.
Wir sehen einfach, dass alle Gesundheitssysteme der Welt, und da wird wahrscheinlich keines geben, wo dies nicht der Fall ist, mit einem großen Problem zu kämpfen haben. Sie haben zu kämpfen mit steigenden Arzneimittelkosten und wir haben die Lösung.
Ein Biosimilar ist rund 25% billiger als das Originalmedikament. Wenn der Wettbewerb voll zum Spielen kommt, dann werden die Preise nochmals sinken. Sollten in ein paar Jahren für die üblicherweise sehr teuren Biotech-Medikamente Alternativen auf den Markt kommen, sind Milliardeneinsparungen möglich. Für Deutschland rechnet eine neuere Studie mit 8 Milliarden bis 2020. Noch ist das allerdings Zukunftsmusik. Während Sandoz überzeugt ist, dass sich die Biosimilars durchsetzen werden, sind andere skeptischer. Hans-Beat Jenny, Vizedirektor der Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic, sagt:
Technisch ist es möglich. Ob es sich wirtschaftlich lohnen wird, das muss die Zukunft zeigen.
Herstellung und Zulassungsverfahren sind bei den Biosimilars deutlich teurer als bei normalen Generika. Vom Schweizer Generikamarkt weiß man, dass die Preisdifferenz zum Originalprodukt erheblich sein muss, damit sich eine Kopie bei Ärztinnen und Patienten durchsetzen kann. Stefan Krähenbühl, Leiter der klinischen Pharmakologie am Unispital in Basel, sagt:
Wir sagen, dass es keinen Sinn macht, wenn man, sagen wir, nicht mehr als 10.000 Franken pro Jahr für ein Medikament einsparen kann.
Denn die Umstellung von einem Medikament auf ein anderes sei aufwendig. Biosimilars sind im Arzneischrank des Basler Unispitals noch nicht zu finden. Man warte ab, sagt Stefan Krähenbühl. Man wolle auch mehr über die Sicherheit dieser Medikamente wissen. Preis und Kundenskepsis, das sind zwei Hürden, die die Biosimilars zu überwinden haben. Aber sollten sich die ersten Produkte auf dem Markt bewähren, dann werden sie für erhebliche Unruhe bei den Pharmafirmen und für eine gewisse Entlastung bei den Gesundheitskosten sorgen.
Sabine Manz über eine der Sparten, auf welche die ohnehin schon erfolgreiche Novartis in Zukunft setzt, auf die sogenannten Biosimilars. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger. Für die Nachrichten Simon Leuer. Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.